Hallo und herzlich willkommen bei Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Ja, heute natürlich bin ich nicht alleine. Hallo Lisa.
Hallo Kathi.
Ja, wir sitzen wieder. Also was heißt, wir sitzen wieder? Wir sitzen das erste Mal zusammen und ich bin so gespannt.
Ja, das erste Mal können wir uns ins Gesicht sehen, wenn wir Podcast aufnehmen.
Es ist ultra cool. Also ich bin gespannt, was du für einen Fall heute vorbereitet hast, weil heute trägst du alleine einen Fall vor.
Ja.
War schwer?
Es war anstrengend. Ich würde nicht sagen, es war schwer. Ich hatte mich tatsächlich ziemlich schnell für einen Fall entschieden. Aber da ich das erste Mal sowas ganz allein gemacht habe und auch einen größeren Fall, war es schon anstrengend.
Ja, und das kenne ich. Also ich habe ja meine ersten Folgen komplett alleine gemacht und insofern kann ich dieses anstrengende Gefühl nachempfinden. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, genau. Also wir haben ja das letzte Mal eine paranormale Folge gehabt. Demzufolge haben wir dieses Mal wieder eine True-Crime-Folge. Ich bin gespannt auf diese Resonanzen, also die letzten Resonanzen. Ich weiß gar nicht, hattest du das gelesen? Wir haben super Resonanzen bekommen.
Ich habe ein paar gelesen, ja.
Ja, gell? War cool. Also habe ich mich sehr drüber gefreut. In dem Sinne erstmal ganz liebes Dankeschön an unsere Zuhörer und auch an die, die uns geschrieben haben. Und da ich jetzt gar nicht so viel großen Redebedarf habe, weil ich heute keinen Fall habe für euch, würde ich sagen, wir starten einfach. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, let's go!
Okay, also mein Fall ist der Fall von Elise Matsunaga und dafür gehen wir nun zurück in das Jahr 2012. Markus Kitano Matsunaga, der Geschäftsführer von Yoki, wird seit dem 20. Mai vermisst. Er ist der Erbe eines der größten Lebensmittelkonzerne des Landes, welches vor 52 Jahren von seinem Vater gegründet worden war. Markus war ein fleißiger, ehrgeiziger Mann. Er wurde schon früh darauf vorbereitet, später die Firma zu übernehmen. Die Umsätze der Firma schossen durch die Decke. Als es jedoch zu Unstimmigkeiten kam, wurde die Firma an einen US-amerikanischen Konzern verkauft. Anschließend wurden Gerüchte laut, dass ein Geschäftsmann mutmaßlich entführt wurde. Man vermutete die Entführung, weil die Firma in dieser Woche verkauft werden sollte, und das für ganze 2 Milliarden Real. Ich habe nachgeschaut, und das entspricht zum heutigen Zeitpunkt 325.800.000 Euro. Und zum 20. Mai 2012 waren das ungerechnet ungefähr 400 Millionen Euro. Markus Matsunaga nahm mit seinem Vater an wichtigen Verhandlungen bezüglich der Firma teil. Und während diesen Verhandlungen ist er auf einmal verschwunden. Und es war sofort klar, dass irgendetwas Ernstes passiert sein musste, weil eben niemand vor Abschluss eines solch riesigen Deals einfach verschwinden würde. Die ersten Bedenken über sein Verschwinden wurden von seiner Frau geäußert. Elise Matsunaga. Am 21. Mai schrieb Elise eine E-Mail an den ortsansässigen Pfarrer, in welcher geschrieben stand, dass Markus vor 2 Tagen ging, seitdem niemand etwas von ihm gehört hatte und sich die Familie Sorgen machte. Der Pfarrer ging erst davon aus, dass die beiden sich wieder gestritten hatten, da dies wohl häufiger der Fall war. Elise sagte, sie sei verwirrt gewesen, total durcheinander. Markus hätte am Sonntag das Haus verlassen, um jemanden von der Firma zu treffen, die Yoki kaufen wolle. Das Meeting könnte länger dauern und deshalb sagt er ihr, dass er vielleicht nicht nach Hause kam, da am nächsten Tag ebenfalls ein wichtiges Meeting anstand. Es wurden E-Mails an Markus verschickt, aber es kam halt keine Antwort. Jedem kam es seltsam vor, dass er einfach verschwunden war. Elise wünschte sich ihren Mann zurück. Auch wenn sie nur stritten, so wollte sie ihn neben sich am Abendbrottisch wissen. Trotz der Streitereien genoss Elise es, an Markus Seite zu sein. Sie beschreibt ihn als einen sehr liebevollen Mann und die Beziehung war auch zu Anfang sehr harmonisch. Markus war sehr viel wohlhabender als Elise, aber das störte niemanden. Die meiste Zeit in ihrer Beziehung verbrachten sie mit Reisen. Sie besichtigten so viele Orte auf der ganzen Welt, tranken Wein zusammen und genossen die Zweisamkeit. Markus jagte gerne und auch Elise war davon begeistert. Doch vielleicht war nicht alles so harmonisch, wie es zu Anfang den Anschein erweckte. Der Pfarrer berichtete, dass er einmal zu dem Pärchen nach Hause eingeladen worden war, um jedes einzelne Zimmer des Hauses zu segnen. Ihm ging dann sogar das Weihwasser aus, als er noch nicht einmal mit der Hälfte des Hauses fertig war. Nach der Hochzeit dachten die beiden dann über Kinder nach und sie versuchten auch zuerst auf natürlichem Wege schwanger zu werden, das blieb jedoch erfolglos. Und danach rannten sie dann zu unzähligen Ärzten. Sie begannen mit Hormontherapien, die sogar stark auf Elisis Psyche schlugen. Aber es wollte einfach nicht klappen und die gute Ehe der beiden bekam ihre ersten Risse. 2010 fand Elisi dann heraus, dass Markus sie mit einer anderen betrug. Markus selbst war hingegen sehr eifersüchtig. Selbst auf andere Studenten in der Uni reagierte er gereizt. Als die beiden die Nacht in einem Hotel verbrachten und Elisi aus der Dusche zurück ins Zimmer kam, fand sie es verlassen vor. Jedoch sah sie einen Skype-Anruf auf dem Laptop ihres Mannes von einer Frau und sie begann, sich alle Nachrichten durchzulesen, die sie dort finden konnte. Markus spielte das Ganze herunter, doch Elisi war verletzt und wollte die Scheidung. Und in all diesem Chaos fand sie schließlich heraus, dass sie schwanger war. Und dies veränderte alles. Nach der Geburt ihrer Tochter schloss Elisi die Uni ab. Sie wollte nichts anderes als endlich Mutter sein. Und auch Markus war Feuer und Flamme für das Baby, entschuldigte sich für seine Taten und versprach von nun an für sie und das Kind da zu sein. Die Probleme begannen 6 Monate nach der Geburt ihrer Tochter. Markus begann sich anders zu verhalten, ihr und dem Kind gegenüber. Er ging öfter aus, beachtete seine Frau immer weniger und verbrachte weniger Zeit mit seiner Familie. Beide wollten eigentlich eine glückliche Familie sein und versuchten sogar Paartherapie. Aber Elisi erkannte ihren Mann nicht mehr wieder. Sie stritten viel. Elisi dachte immer, er würde sie betrügen und Markus stritt es immer wieder aufs Neue ab. Aber sie war sich so sicher, dass er eine Affäre hatte. Und so engagierte sie einen Privatdetektiv. Gleich am ersten Abend beobachtete der Detektiv, wie Markus sich mit einer Frau am Hotel traf und mit ihr in das Gebäude verschwand. Markus' Ausrede war, dass er mit den Käufern der Firma feierte. Beleidigungen begannen und die Ehe ging den Bach runter. »Glaubst du, jemand wie du findet einen Traumprinzen?«, sagte Markus zu Elisi. Markus redete darüber, Elisi wegen psychischen Störungen einweisen zu lassen. Auch wenn der Pfarrer ihn erst überreden wollte, mit Elisi eine normale Psychologin aufzusuchen. Sie hatte Angst, dass sie ihre Tochter nie wiedersehen würde, sollte man sie einweisen lassen. Sie wusste aus eigener Erfahrung, da sie in der Psychiatrie ein Praktikum absolviert hatte, welche Menschen dort zu Hause waren. Und sie drohte damit, zurück nach Palana zu gehen. Er sagte, sie solle es doch machen, aber die Tochter würde sie nicht bekommen. Ansonsten endete sie mit einer Kugel im Kopf. Gehen wir zurück zum Mai 2012. An einem Donnerstag kam Elisi in die Kanzlei und berichtete vom Verschwinden ihres Mannes. Als der Anwalt fragte, wann Markus das letzte Mal gesehen wurde, erklärte Elisi ihm, dass sie ihn zuletzt sah, als er die Wohnung verließ. Er meinte, dann wird die Polizei als erstes bei ihnen zu Hause nachsehen. Elisi wollte die Versicherung, dass sie ihren Anwalt anrufen konnte, sobald die Polizei bei ihr zu Hause auftauchte. An dem Abend, als Markus verschwand, konfrontierte Elisi ihn mit seiner Affäre und den Beweisen, die sie vom Privatdetektiv erhalten hatte. Er hätte seine Sachen gepackt und dann das Haus verlassen. Markus' Familie fiel aus allen Wolken, als Elisi auch seiner Familie davon erzählte. Sie war der Meinung, dass Markus verrückt nach Elisi war und so etwas nie getan hätte und sie waren mehr als enttäuscht von ihm. Sie glaubten Elisi natürlich, weil sie halt die ganzen Beweise hatte von dem Privatdetektiv auch. Später traf dann eine E-Mail von Markus ein, in der stand, dass es ihm gut ging, er aber zurzeit nicht reden könne. Diese Nachricht brachte neue Hoffnung in den Fall und beruhigte zunächst auch die Angehörigen. Es war eine Bestätigung, dass Markus noch am Leben war. Und die Familie schloss eine Entführung kategorisch aus. Langsam glaubten alle mehr Elisis Version. Sie erzählte, dass sich Markus sicher irgendwo mit seiner Geliebten aufhielt. Doch dann gab es einen Wendepunkt in dieser Geschichte. In der Nähe von Sao Paulo wurden Leichenteile gefunden. Man fand zuerst das Bein in einem blauen Müllsack. Aber nach ein paar Stunden wurden auch die anderen Teile in blauen Säcken verpackt gefunden. Die Leiche trug teure Klamotten. Hose, Uhr und Oberteil waren unbezahlbar für Menschen mit Mindestlohn. Die Schnitte an der Leiche waren sauber und die Person, die das getan hat, wusste, was sie tat. Ebenso wurde eine Effekttat vermutet, ein Verbrechen aus Hass, musste also eine enge Verbindung zwischen Täter und Opfer gegeben haben. Die Polizei konnte zudem einen wichtigen Zeugen ausmachen. Ein Einheimischer sah einen Mann, der mit einem schwarzen Motorrad anhielt, einen blauen Müllsack aus dem Kofferraum nahm und ihn in die Büsche warf. In dem Müllsack befanden sich weitere Leichenteile und jeden Tag tauchten neue Körperteile auf, saubere Schnitte, wenig Blut. Aber es war noch nicht genug, um das Opfer eindeutig identifizieren zu können. Doch dann endlich wurde der Kopf gefunden. Und es handelte sich um einen Ostasiaten. Und wir haben es natürlich alle schon vermutet, bei dem Toten handelte es sich um Markus Kitano Matsunaga. Die Verwesung hatte sogar schon eingesetzt. Wenn wir nochmal in der Zeit zurückgehen und nochmal auf Elisis Vergangenheit gucken, so können wir feststellen, dass sie vor der Ehe OP-Schwester war. Außerdem lernte sie früh, den Tod dadurch nicht nah an sich heranzulassen, den Schmerz ihrer Patienten nicht zu ihrem eigenen zu machen, und sie sagte, sie würde auch nie vergessen, wie sie das erste Mal einen Menschen sterben sah. Damals am 19. Mai, einen Tag vor Markus' Verschwinden, holte er Elisi vom Flughafen ab. Das war der Abend, an dem sie ihren Mann das erste Mal wieder sah, nachdem sie von seiner Affäre erfuhr. Auf den Überwachungskameras des Fahrstuhls zu der gemeinsamen Wohnung sah man Markus. Elisi, die Tochter und das Kindermädchen. Markus trug ein braunes Oberteil und eine Jeans. Die gleichen Klamotten, die auch später an seiner Leiche gefunden wurden. Markus holte Pizza an dem Abend. Sie aßen gemeinsam, doch dann fingen sie an zu streiten. Markus sagte zu Elisi, er wolle nach dem Essen zu seinem Vater fahren. Da rastete seine Frau aus, beschuldigte ihn, dass er bestimmt nicht zu seinem Vater fuhr, sondern seine Geliebte besuchen gehe. Elisi erwähnte die andere Frau und Markus stritt es ab. Sie sagte, sie habe einen Privatdetektiv engagiert. Daraufhin schlug er ihr ins Gesicht. So etwas hatte er noch nie getan. Markus sagte, »Ich bin kein faules Schwein wie dein Vater. Ich hab dich aus der Scheiße geholt.« Er stritt es immer weiter ab und schob alles auf Elisi. Daraufhin lief sie zum Buffet und holte ihre Pistole. »Schieß doch, du Feigling! Oder hau ab nach Paraná zu deiner Familie.« Sie ging in die Küche und er folgte ihr, sagte ihr, dass sie sich eh nicht traue abzudrücken und ging immer weiter auf seine Frau zu. Elisi sagt, sie wusste nicht, was sie dazu bewegte, abzudrücken. Da war so viel Wut, Angst und Erleichterung, dass sie nicht verrückt war, wie er ihr weismachen wollte. Am darauffolgenden Tag verlässt Elisi mit mehreren schweren Koffern die Wohnung. All dies festgehalten von den Überwachungskameras des Fahrstuhls. Und am sehr späten Abend kehrte sie ohne die Koffer in die Wohnung zurück. Nachdem anschließend die Polizei mit Durchsuchungsbeschluss und Haftbefehl bei ihr auftauchte, gestand sie, ihren Mann getötet zu haben. Und die Vernehmung von Elisi begann um 11 Uhr am nächsten Morgen. Sie fing erst an zu reden, als sie einen ganzen Tag allein in einer Zelle verbrachte. Elisi erzählte viermal die gleiche Geschichte, aber immer anders, und jedes Mal war sie falsch. Sie wusste bereits vorher, dass sie irgendwann verhaftet werden würde. Ihr war nur nicht bewusst, wann es passierte. Kommissar Mauro Diaz fielen Ungereimtheiten in den Aufnahmen der Vernehmung und in ihrem Geständnis auf. Elisi erzählte außerdem, dass sie die Tat aus Leidenschaft beging. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft war, dass sie dies nur tat, um die Haftstrafe auf 3 Jahre zu drücken. Angeklagt wegen Mordes wurde sie wegen den folgenden Mordmerkmalen: niedere Beweggründe aus Rache und Habgier, Grausamkeit, weil die Leiche zerstückelt worden war, und Wehrlosigkeit des Opfers. Dadurch würde die Haftstrafe verdoppelt werden, und zwar auf mindestens 30 Jahre. Elisi sitzt 4 Jahre im Gefängnis, bevor ihr Prozess stattfindet. Sie könnte sogar als freie Frau das Gericht verlassen, weil sie bereits für 4 Jahre in Untersuchungshaft saß, wenn sie die Mindeststrafe bekäme. Wir alle wissen ja, dass sich wirklich sehr lange auf so einen Prozess vorbereitet wird. Und als Beispiel, wie viel Wert die Angeklagten und ihre Anwälte auf die Erscheinung legen, ist folgendes. Während der 4 Jahre, die Elisi bereits in Untersuchungshaft saß, färbte sie ihre Haare rot. Ihre Anwälte sagten ihr dann, sie solle sie für die Verhandlung wieder blond färben, wie sie zum Zeitpunkt der Tat war. Am besten solle sie genauso aussehen wie damals. Die Haltung sollte reumütig sein, die Kleidung normal, Die Art, wie sie spricht, wie sie sich repräsentiert, all das ist eine Strategie der Verteidigung. Elise erzählte nochmal alle Ereignisse, die an dem Abend passiert waren. Dass sie Angst hatte, er würde sie umbringen, weil er so wütend geworden war. Er soll ausgerastet sein und sie bedroht haben. Markus' Freunde jedoch behaupten, dass Markus nie ein gewalttätiger Mensch war. Er hätte ihr nichts antun können. Und Markus' Familie redet von Elise als manipulativen Mensch. Niemand traute ihr solch eine Tat zu, aber sie alle hielten sie trotzdem für manipulativ. Die Familie glaubt, Elise hätte sich die Geschichte mit den Drogen nur ausgedacht, um zu rechtfertigen, dass sie Markus ermordete. Mit ihm führte sie nämlich ein Leben in Luxus. Sie konnte sich alles leisten, hatte immer die teuersten und neuesten Markenhandtaschen und konnte mit Markus die Welt bereisen. Man vermutete, dass der Mord aus Habgier und Rache geschah. Sie war sauer wegen der Affäre, die Markus hatte, und sie wollte das Geld. Sie sah ihr luxuriöses Leben in Gefahr und hatte Angst, dass er sie vielleicht verlassen könnte. Sie wollte Teil dieses Lebens bleiben und sie wusste, dass Markus eine Lebensversicherung hatte. Elises Verteidigung hingegen ist da ganz anderer Meinung. Sie behaupteten, dass es natürlich nicht ums Geld ging. Elise würde nie die Person umbringen, die genau das Leben finanzierte, von dem sie weiter Teil sein wollte. Der ganze Prozess von Elise war sehr sexistisch ausgelegt. Man erwähnte oft, dass sie ihr Prinzessinnenleben weiterführen wollte. Es wurde oft erwähnt, dass Markus sie wohl gedemütigt haben sollte und man erwähnte ihre Herkunft und ihren früheren Beruf. Es wurde ausgegraben, dass sie früher einmal als Eskort gearbeitet habe. Dies führte, wie man es sich denken kann, in den Medien zu einem riesigen Aufruhr. Sie wurde als Prostituierte betitelt oder es hieß nur die und die Dame. Die Artikel reduzierten sie auf ihr Aussehen und diesen Beruf. Markus und Elise lernten sich nämlich genau über solch eine Escort-Website kennen. Markus hätte sie aus der Gosse geholt, sie zu einer Prinzessin gemacht, aber das Monster konnte man nicht bändigen, so hieß es in den Medien. Als Elise Markus kennenlernte, war er bereits verheiratet und hatte auch schon Kinder. Und diese Frau war ebenfalls eine Escort gewesen. Es schien, als wiederhole sich die Geschichte und später hatte Elise Angst, dass das Ganze wieder passieren könnte. Und das schien auch den Anschein zu machen. Natalia, also Markus' Geliebte und die Frau, mit der er Elise betrog, war ebenfalls Escort. Bekam von Markus bereits ein Taschengeld in Höhe von 4.000 Real im Monat und er verlangte von ihr, das Escort-Profil auf der Website zu löschen. Dafür kaufte er ihr ein Auto. Er beklagte sich bei Natalia über Eheprobleme und dass er Angst hatte, Elise könnte ihm etwas antun. Aber genau das Gleiche hatte er auch damals Elise erzählt, als die beiden sich kennenlernten. Natürlich musste sich auch um die Tochter von Elise und Markus während der Untersuchungshaft und des Prozesses gekümmert werden. Elise wollte, dass sie zu ihrer Familie kam. Daraufhin veranlasste die väterliche Seite erst einmal einen Vaterschaftstest, um sicherzustellen, dass Markus' Tochter auch wirklich Markus' Tochter war, da Elise ja immer noch als Hure galt. Als der Test positiv ausfiel, wurde Elises Tochter von ihren Eltern geholt und zur väterlichen Seite der Familie gebracht, gegen den Wunsch von Elise. 2012 fanden damals Frauenrechte in Brasilien noch keine wirklich große Beachtung, sondern die Bewegung gewann erst im Laufe der nächsten 4 Jahre mehr an Bedeutung. Dies wird auch als Indikator gesehen und sollte halt während der Betrachtung dieses Falles nicht außer Acht gelassen werden. Elise wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Es gab keine geteerten Straßen in dem Dorf, in dem sie lebte. Geschenke zu Weihnachten gab es nicht. Nachdem ihr Vater sie verließ, als sie 3 Jahre alt war, verbrachte Elise die meiste Zeit bei ihren Großeltern. Ihre Mutter war Haushaltshilfe und irgendwann brachte sie damals ihren Stiefvater mit nach Hause. Elise war dann wieder von ihren Großeltern und ihrer Tante getrennt und zurück zu ihrem Stiefvater und ihrer Mutter gezogen. Und mit dem Stiefvater begann auch ein Albtraum für das junge Mädchen. Es fing damit an, dass er die Schlösser für das Badezimmer tauschte, sodass man von innen nicht mehr abschließen konnte. Als Elise 15 Jahre alt und gerade am Duschen war, beobachtete er sie durch das Kippfenster im Bad. Elise lief weg, aber er folgte ihr und packte sie. Ihr Stiefvater missbrauchte sie mehrere Male. Bald darauf zog sie zu ihrer Tante Rosi. Ihre Mutter erzählte ihr immer, dass sie studieren musste, um aus diesem Dorf zu kommen. Und so begann dann Elise als Escort zu arbeiten. Sie wollte nämlich ihren Abschluss machen, aber sie erzählte ihrer Familie nichts davon, weil sie sich schämte. Nur Arbeitskollegen und Markus wussten davon. Und nachdem sie heirateten, beschlossen sie, diese Vergangenheit für immer hinter sich zu lassen. Dennoch bezahlte Lisi ihre Miete, Uni und Krankenversicherung selbst. Sie wollte nicht zu abhängig sein, auch wenn Markus ihr anbot, all das zu übernehmen. Erst im Laufe der Zeit akzeptierte sie, dass die beiden mit seinem Geld ein gutes Leben führen konnten. Doch zurück zum Gerichtstag, an den Zeitpunkt, als Lisi noch einmal von den Geschehnissen des Abends berichtete. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es da einige Unstimmigkeiten, die auch der zuständige Richter erläuterte. Als erstes war Lisi ein ganzes Stück kleiner als Markus. Und sie gab an, die Waffe auf ihrer Brusthöhe gehalten zu haben, als sie schoss. Die Schussbahn hätte dabei nach oben gehen müssen, da das Geschoss links an Markus' Schläfe eingetroffen war. Aber die Flugbahn des Geschosses verlief nach unten. Nach ihrer Version kann es also so nicht passiert sein. Denn das kann nicht passieren, wenn man nach oben schießt. Lisi muss sich also in einer erhöhten Position befunden haben. Ebenso behauptete sie, dass sie ungefähr 2 Meter entfernt von Markus stand, als sie auf ihn schoss. Das ist entscheidend, denn bei dieser Entfernung würde nur eine Eintrittswunde entstehen, aber bei Markus wurden Verkohlungen an den Eintrittsstellen gefunden. Und das ist nur möglich, wenn der Abstand maximal 50 cm beträgt. Die Verbrennungen entstehen durch heiße Gase, die bei einer nahen Distanz aus der Waffe treten. Da es sich also in Wirklichkeit um einen Schuss kürzester Distanz handelte, kam der Verdacht auf, dass es sich um eine geplante Tat handeln musste, weil Lisi den Überraschungseffekt auf ihrer Seite haben musste, damit er sich nicht wehren konnte. Dem forensischen Bericht nach zu urteilen, hatte sie ihn direkt nach seiner Rückkehr in die Wohnung erschossen, nachdem er die Pizza geholt hatte. Sie soll sich hinter der Tür versteckt und dann bei seinem Eintreten in den Kopf geschossen haben. Auch Lisi und auch ihre Verteidigung blieben dabei, dass nichts davon geplant war. Auch Lisi sagte, wenn es geplant gewesen wäre, dann hätte sie Markus wohl kaum bei sich zu Hause erschossen. Eher, wenn die beiden auf der Jagd gewesen wären, irgendwo, wo ihn niemand hätte finden können. Da auch die Verteidigung die Anschuldigung des Vorsatzes so absurd fand, gruben sie tiefer und fanden dabei heraus, dass der forensische Bericht falsch war. Sie fertigten eine Computersimulation an, um zu zeigen, dass Elises Version durchaus wahr sein konnte. Aber trotz allem hatte Elise ja nicht nur ihren Mann erschossen, sondern sie hatte ihn auch zerstückelt. Als Elise von der Zerstückelung erzählt, wirkt sie aufgebracht. Sie hatte darüber nachgedacht, sich einfach ihre Tochter zu schnappen und wegzulaufen. Aber das tat sie nicht. Stattdessen hat sie Markus' Leiche in ein anderes Zimmer gezerrt, um sie zu verstecken. Sie ließ die Leiche dort für ein paar Stunden liegen. Doch ihr wurde bewusst, dass sie den Körper unbedingt loswerden musste. Ihr einziger Lösungsweg war, die Leiche ihres Mannes zu zerstückeln. In der Forensik wurde festgestellt, dass die Leichenteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten bearbeitet wurden. Und auch noch etwas anderes wurde festgestellt. Nach dem Schuss, den Elise auf ihren Mann abgab, war dieser noch nicht tot, sondern er atmete noch. Seine Todesursache war Ersticken, weil sich seine Atemwege mit Blut füllten, nachdem Elise versuchte, ihren Mann im Todeskampf die Kehle durchzuschneiden. Sollte Markus also noch gelebt haben, wenn Elise mit der Zerstückelung begann, dann würde sie zur Höchststrafe verurteilt werden. Wenn er allerdings nicht mehr bei Bewusstsein war, schließt es das Merkmal der Grausamkeit aus, da er kein Leid verspürte. Man ist dieser Annahme, da die Kugel wichtige Gehirnregionen traf, die über seine Vitalfunktion verfügen, sprich er könnte nach dem Schuss also sofort bewusstlos gewesen sein. Elise hatte schon als Kind Erfahrung mit dem Schlachten von Schweinen und Hühnern gemacht und auch beim Jagen zusammen mit Markus war sie diejenige, die die Tiere gelegentlich häutete und zerteilte, um sie für das Abendessen vorzubereiten. Sie hatte also Erfahrung im Zerteilen von Körpern. Macht es sie also zu einer Psychopathin, weil die Zerstückelung der Leiche ihre beste Möglichkeit war, um sie aus der Wohnung zu schaffen? Oder ist das einfach nur ein Merkmal von ihr als Jägerin gewesen und für sie die einfachste Möglichkeit? Elise und Markus besaßen viele Waffen und sie waren überall in der Wohnung verteilt, um schnell Zugriff zu einer zu bekommen, sollte jemand einbrechen. In Sao Paulo musste man sich darüber Gedanken machen, gerade weil die Familie so reich war. Allein in ihrem Keller lagerte Wein im Wert von über 2 Millionen Real. Sie besaßen in einem Geheimraum ein ganzes Arsenal, 33 Waffen in einem Raum. Markus hat Elise für das Schießen begeistert und die Pistole, mit der Elise ihn letztendlich tötete, war ein Geschenk von ihm gewesen. Elise konnte dabei nicht lückenlos erklären, wie sie Markus' Leiche verschwinden ließ. Während des Prozesses bat sie außerdem darum, den Saal verlassen zu können, als Bilder von der Leiche gezeigt wurden, weil ihr übel wurde. Das war der Grund, weswegen man von einem Komplizen ausging. Aber war es nicht sexistisch und naiv zu glauben, eine Frau könnte so einen Mord nicht allein begehen, ein Mann aber schon? Der Bauch der Leiche war nämlich aufgeschnitten, aber es gab keine Verletzungen der inneren Organe. Als man die Leichenteile fand, ging man zuerst von einer Puppe aus, da die Teile aussahen, als wären sie aus Wachs. Es gab kein Blut, obwohl Zerstückeln eigentlich eine Menge Blut erfordert. Es war also einwandfreie Arbeit. Aber wie wir schon festgestellt haben, kannte sich Elise mit dem Auseinandernehmen von Körpern aus. Auch wenn die Anatomie eines Tieres anders ist als die eines Menschen. Doch wenn Elise einen Komplizen gehabt hätte, würde die Affektart der Verteidigung auch in sich zusammenfallen. Dafür sprechen würde, dass die Schnitte am Oberkörper eher unsauber und laienhaft ausgeführt wurden, während die Schnitte am Bauch und den anderen Bereichen professionell getötet wurden. In dem Gebäude gab es zwar mehrere tote Winkel, dennoch sieht man nur Elise die Wohnung betreten und mit den Koffern wieder verlassen und keine andere Person. Elise entsorgte die Leichenteile dann 30 Kilometer von Sao Paulo entfernt. Sie wurde sogar auf dem Weg von einem Streifenwagen angehalten, weil ihre Plakette abgelaufen war, durfte aber nach einem Strafzettel unbeirrt weiterfahren und der Polizist hatte auch niemand anderen im Wagen gesehen. Das Gericht stoppt daraufhin auch die Ermittlungen nach einem Komplizen, da es dafür zu wenig Indizien und zu wenig Beweise gab. Und das war auch nicht Bestandteil des Prozesses später. Trotzdem sagt Elise in einem Interview, dass es Geheimnisse bezüglich des Falls gibt, die sie mit ins Grab nehmen würde. Details, die sie nie jemandem erzählen wird, nur ihre Tochter sollte die einmal alles wissen wollen. 2016, also 4 Jahre nach dem Mord, findet also der Prozess gegen Elise statt. Große Menschenmengen sind anwesend, unter anderem hunderte Reporter, und sie alle wollen sehen, wie die habgierige Escort verurteilt wird. Wenn ein Prozess von großem öffentlichem Interesse ist, dann erhalten die Geschworenen in Mexiko schon vornherein wichtige Informationen. Der Ablauf ist wie folgt. Die Geschworenen erhalten mehrere Kärtchen, auf denen jeweils Ja oder Nein steht. Damit beantworten sie die Fragen des Richters. Der Richter öffnet dann das Säckchen, zählt die Stimmen und verkündet das Resultat. Und wenn der Angeklagte für schuldig befunden wird, muss der Richter daraufhin das Strafmaß festlegen. Im Fall von Elise stimmen die Geschworenen für schuldig. 2 der 3 Mordmerkmale wurden aber von der Jury nicht akzeptiert. Nur dem Mordmerkmal der Heimtücke wurde zugestimmt. Allerdings legt immer noch das Strafmaß der Richter fest und dieser verurteilte Elise für 19 Jahre, 11 Monate und 1 Tag. Mit nur einem erfüllten Mordmerkmal war das die höchste Strafe, die er vergeben konnte, und die sprach er am 5. Dezember 2016.
Hom. Also ich sag mal so. Es ist da, wenn ein Rosenkrieg zum Mord führt, ne?
Ja.
Also das ist ja. Also ich meine, der Typ war jetzt auch nicht unbedingt der von der feinen englischen Sorte.
Ja.
Eine Eskorte wird geheiratet, dann schnappt sie sich die nächste, dann wird die halt einfach geheiratet und dann kommt schon wieder die dritte im Bunde. Dass die Elise da eifersüchtig reagiert, kann ich nachvollziehen.
Also der Typ war halt unglaublich reich und ich glaube, der fand es halt toll, Mädchen in Anführungszeichen aus dem Dreck zu ziehen und die halt zu Prinzessinnen zu machen und zu verwöhnen.
Ja, das klingt und dann so, halt nach, so nach dem
zu Film. Retten aus diesem schlimmen Bereich, in dem die ja gearbeitet haben.
Ja, aber wenn er so ein Helfersyndrom hat, warum spendet er sein Geld dann nicht einfach, um den Mädels zu helfen?
Ich glaube, weil er es dann nicht in persönlich sieht. Also er sieht es ja dann nicht genau, wie das passiert. Und ich glaube, das war halt sowas, weswegen er auch die Mädels so ausgewählt hat. Weil er da halt drauf stand oder so. Keine Ahnung.
Na, vielleicht mag er auch dieses, oder mochte er auch dieses angehimmelt werden, weil die ja dann total dankbar sind und wollte einfach nur für sich seine Dankbarkeit spüren oder ähnliches. Auf jeden Fall ein übelster Rosenkrieg. Und er war ein ganz schöner Arsch.
Ja, er war ein Arsch. Ich meine, sie hat jetzt auch nicht so super reagiert, ihn zu erschießen oder zu zerstückeln safe, und den Ball zu verteilen.
Absolut. Wobei ich allerdings auch sagen muss, wieso holt sie eine Pistole vom Buffet? Ich meine, lag die da zwischen dem ganzen Essen oder
nee,
war das
Buffet,
erst so ein Schrank?
Nein, also mit Buffet meinen die wirklich so einen Schrank. Also so ein Buffet-Schrank, den du so aufklappen kannst.
Ja. Okay, also das, was es früher in der DDR auch ganz oft
gab. Genau, genau. Aber okay. Die hatten tatsächlich wirklich echt viele Waffen im Haus. Und es gibt ja auch eine Dokumentation über den Fall, der ist auch auf Netflix. Den kann man sich auch angucken. Und dort haben die Polizisten sogar erwähnt, dass die super geschwärmt haben für diesen Raum, den die hatten, wo diese 33 Waffen dort drin waren und alles so aufgereiht und schön, schön hinter Glas und so und alles ganz toll. Und die Polizisten meinten sie, oh mein Gott, das ist ja ein Traum mit den ganzen Waffen da und so.
Okay.
Und das Haus untersucht haben.
Okay. Also das Haus war aber auch riesig, oder?
Ja, also tatsächlich habe ich es nicht ganz verstanden, weil manchen hieß es, es wäre eine Wohnung. Manchmal hieß es, es ist ein Haus, weil die hatten auch einen Keller.
Mhm.
Also irgendwie war das ein bisschen verwirrend.
Okay. Okay, also falls unsere Zuhörer diese Frage beantwortet haben wollen, guckt euch die Doku auf Netflix an.
Ja, aber die Doku war halt so verwirrend.
Okay.
Ob das jetzt ein Haus oder eine Wohnung war, es wurde mal so gesagt.
Also die haben davon keine Bilder gezeigt?
Die haben Bilder von da drin gezeigt, aber nicht von außen.
Ach so, okay. Dann siehst du das natürlich
nur von
auch,
innen konnte ich jetzt auch nicht feststellen, ob es eine Wohnung oder ein Haus war.
Ja.
Aber da die einen Weinkeller hatten und so, hätte ich halt eher gedacht, dass es ein Haus ist.
Ja. Aber, also, neben der Aktion, dass ihre Eltern das Kind zu seinen Eltern bringen, was ich halt auch irgendwie gar nicht so geil fand im ersten Augenblick, nachdem du dann so von ihrer Kindheit erzählt hast mit dem Stiefvater, was ein richtig widerlicher Typ ist.
Also, wie gesagt, die haben das nicht freiwillig den Eltern von ihm gegeben, sondern seine Eltern haben das dann quasi eingeklagt.
Ah,
danach.
Okay.
Also sie wollten halt erst wissen, okay, ist das wirklich unser Enkelkind?
Ja.
Und gehört das wirklich zu unserer Familie? Und als es dann geklärt war und der Test halt positiv war und klar war, okay, Markus ist der Vater, ja, na, dann holen wir das Kind jetzt zu uns, egal was sie will.
Ah.
Weil sie war ja halt auch in Untersuchungshaft und im Knast und so und dann hatten die andere Seite der Familie dann halt einfacher das Sorgerecht bekommen für das Kind.
Ja gut, aber unter dem Aspekt heraus, wie ihr Stiefvater war, wo das Kind ja dann sonst aufgewachsen wäre, ist es wahrscheinlich auch am Ende für das Kind die bessere Alternative gewesen.
Ja.
Auf jeden Fall die
wohlbehütetere. Aber das Kind wäre wahrscheinlich auch eher zu ihrer Tante und ihrer Oma gekommen. Und zu denen hat sie halt wirklich ein richtig gutes Verhältnis.
Ja.
Also sie hat halt nach 2019 hatte sie das erste Mal Hafturlaub und durfte halt raus.
Ja.
Und das hat man auch in der Doku gesehen. Sie hat sich da halt riesig gefreut, ihre Oma wiederzusehen und sowas. Und dort hatte sie halt auch Zuflucht gefunden, nachdem das mit ihrem Stiefvater passiert war.
Mhm.
Und dort wäre dann im Prinzip auch ihre Tochter hingekommen.
Okay. Naja, gut. Das wäre so gar nicht so schlecht gewesen. Aber wer weiß, vielleicht wäre dann die Tochter auch zu einer Eskorte geworden. Einfach, weil Oma gesagt hat, hey, wenn du was werden willst, dann musst du studieren.
Ja. Ja.
Also war jetzt auch nicht der beste Ratschlag von der Oma, um das mal so zu benennen.
Mhm.
Aber jetzt mal anders betrachtet. Also ich glaube ganz fest, die hatte definitiv einen Komplizen. Und zwar ist der Komplize das Kindermädchen. Weil die sind mit dem Kindermädchen in die Wohnung gekommen. Und danach war nie wieder die Rede davon.
Ja, man hat das Kindermädchen danach auch nie wieder gesehen. Also es wurde auch nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob die Polizei danach ermittelt hat.
Ja.
Obwohl ich mir eigentlich fast denke, das Kindermädchen war auf den Überwachungskameras. Es wäre komisch, wenn die Polizei das nicht gecheckt hätte.
Genau.
Und auch nicht das Kindermädchen mal gefragt hätte oder so. Aber man sieht halt danach eigentlich nur noch Markus, wie er einmal noch mit dem Aufzug fährt Pizza holen. Und dann halt wieder hochkommt. Und halt dann später Elisi, wie sie mit den Koffern wieder runterfährt.
Ja,
also die hatten halt einen Fahrstuhl, der ging halt direkt in ihre Wohnung. Oder in ihr Haus. Oder was auch immer.
Okay. Ja, aber ich bin der Meinung, weil du hast ja gesagt, ein paar Schnitte waren laienhaft und ein paar Schnitte waren schon mit Erfahrung, also professionell. Und genau aus diesem Grund heraus, und weil dieses Kindermädchen da eben halt darin auftaucht, als sie nach Hause gekommen sind und danach aber nicht mehr, bin ich der felsenfesten Überzeugung. Ich meine, die muss es ja irgendwie auch mitbekommen haben. Die wird ihr einfach geholfen haben. Sie hat, also die Elisi hat dem Kindermädchen vielleicht, weiß ich nicht, irgendeine Summe X versprochen, um ihr Leben abzusichern, damit sie sich keine Gedanken machen muss. Aber unter der Prämisse, dass sie ihr hilft, aber dafür der halt den Mund hält.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass ihr vielleicht jemand geholfen hat. Aber was ich auch noch was auch noch jemand erzählt hat, ist, dass es durchaus sein kann, dass wenn du halt eine Leiche zerstückelst, dass halt manche Schnitte einfach sauberer sind und andere Schnitte, die halt durch Knochen gehen oder halt irgendwo anders lang, dass die halt nicht so sauber aussehen. Okay. Und sie war halt nur, sie hat halt Tiere ausgenommen und so fürs Essen vorbereitet. Sie hat halt noch nie einen Menschen zerstückelt und sie kannte jetzt auch nicht so krass die Anatomie, dass sie jetzt weiß, okay, dort geht das Messer jetzt sauberer durch, was ja auch nach einer Zeit auch stumpf wird, sonst hätte sie es zwischendurch schleifen müssen.
Ja.
Und da geht's halt einfacher durch und da nicht und so. Also sie hätte es durchaus trotzdem alleine machen können, auch wenn die Schnitte unterschiedlich sauber waren. Und da das halt, was naja, halt öfter klar. erwähnt wurde, es war halt ein sehr sexistischer Prozess. Und man könnte halt dadurch auch begründen, dass sie unbedingt sagen wollten, sie hätte einen Komplizen gehabt, weil man halt wirklich gedacht hat, alleine hätte die das nie geschafft. Weil sie hat halt auch die Koffer alleine in den Fahrstuhl getragen, sie hat die Koffer alleine rausgetragen und sie hat das auch alleine entsorgt.
Also ich habe die Doku noch nicht gesehen, also ich habe auch mir keine Bilder von ihr angeguckt. Mhm. Ist sie so zierlich, dass man das auch so entsprechend vermuten könnte?
Also sie ist, sag ich mal, normal zu ein bisschen kräftiger.
Okay.
Aber ich würde sagen, sie hat eher zu dem Zeitpunkt auch eine relativ normale Figur gehabt. Sie war jetzt nicht super zierlich. War auch nicht besonders groß, sondern halt einfach, sah einfach normal aus. Also,
Naja, gut, aber gerade so bei normal ausschauenden Frauen, denen traut man sowas halt einfach auch irgendwie nicht zu.
Ja, und deswegen denke ich mal, dass sie schon auch dafür vielleicht gesucht haben, dass sie einen Komplizen haben könnte. Ja. Anstatt dann so einfache Erklärungen wie, ja, das Messer wurde stumpf oder
ja.
man kann halt da an den Stellen unsauber schneiden oder was weiß ich.
Also es ist ja, war ja gesagt, dass zu unterschiedlichen Zeiten an der Leiche gesägt wurde.
Mhm.
Vielleicht hängt es auch schon mit dem Verwesungsprozess zusammen. Ich meine, irgendwann tritt die Leichenstarre ein. Vielleicht lässt sich das dann auch alles nicht mehr so gut schneiden. Ich habe das noch nie gemacht. Also
ich auch nicht.
Ich möchte das auch ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen. Ich meine, so ein Tier, also die Tatsache, dass sie gejagt hat und hat Tiere geschlachtet, das ist ja schon sehr ein Täterpotenzial, oder? So ein bisschen.
Naja, also das fand Markus an ihr halt auch ganz toll, dass er mit ihr halt dieses Jagen als gemeinsames Hobby so verbinden konnte und dass er ihr das alles zeigen konnte und dass sie gemeinsam jagen gegangen sind. Aber sie ist halt auch damit aufgewachsen. Also in dem kleinen Dorf, wo sie halt aufgewachsen ist, hatten die halt Hühner und Schweine und so, die halt auch geschlachtet wurden. Und sie war halt dann auch dabei. Also sie ist halt...
Also es gibt halt solche... Es gibt halt solche und solche. Also ich meine, ja, ich kann mir das vorstellen, dass die, wenn die jetzt damit aufgewachsen ist, dass das für sie eigentlich was ganz Normales ist. So, wenn ich daran denke, dass mein Opa damals Hasen geschlachtet hat und ich genau in dem Moment dazwischen geplatzt bin, als er meinen Lieblingskanigel geschlachtet hat und ich seitdem einfach keinen Hasen mehr esse, gehöre ich definitiv zu der anderen Sorte Mensch, die das nicht kann.
Ja, auch verständlich.
So, aber ja, okay, also bei manchen ist es halt einfach so, es gibt ja auch weiß ich nicht, also mein Opa ist ja damals auch damit aufgewachsen, dass Hasen und sowas halt geschlachtet wurden, weil es war halt einfach Lebensmittel im Grunde genommen, es war halt einfach Fleisch. Für den war das normal, ich bin damit nicht aufgewachsen, für mich war das nicht normal. Also insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass es bei ihr normal ist.
Mhm.
Aber also aus meiner Perspektive, ich fange an bei einem Wildschwein zu heulen. Also, warum sollte ich dann bei anderen Tieren nicht heulen? Also, aus meiner Perspektive ist es grausam, was da...
Ja, natürlich, aber ich glaube, wenn du so damit groß wirst und halt wirklich die ganze Zeit dabei bist und das halt so eingetrichtert bekommst von klein auf, ich glaube, dann wird es normal für dich. Ja, und aber sie war halt auch ein... Also, sie hat halt Fleisch geliebt, sie hat super gern Fleisch gegessen.
Ja, esse ich auch gerne. Ich möchte es nicht schlachten, ich möchte das Tier einfach vorher nicht kennen. Na, wenn ich so ein Stück Fleisch aus der Theke kaufe, dann ist es halt einfach nur ein Stück Fleisch. Wenn ich das Tier vorher sehe, dann kann ich das Fleisch nicht mehr essen, weil dann hat das Tier eine Persönlichkeit.
Ja, aber trotzdem gibt es ja auch voll viele Jäger. Also ich meine, es gibt ja halt Menschen, die mögen das.
Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch super viele Serientäter, die in ihrer Kindheit auch so beim Schlachten zugucken mussten und sowas und mitgemacht haben. Und die sind dann so zu Serienmördern geworden. Deswegen sage ich Serientäterpotenzial.
Ja.
Irgendwie schon, oder?
Ja, vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, dadurch, also ich glaube auch, dass es halt nicht so geplant war und eher vielleicht eine Kurzschlussreaktion war. Also ich glaube nicht, dass sie es Wochen vorher geplant hat. Also vielleicht hat sie es einen Tag vorher geplant, so.
Mhm.
Aber ich glaube auch nicht, dass sie in dem Sinne Serienmörderpotenzial hat, sondern ich glaube, es hat sich halt wirklich einfach gegen diese Person gerichtet.
Ja. Ja, ich möchte ihr natürlich jetzt auch nichts unterstellen. Also ich glaube da schon, dass sie ihn mit den Beweisen vom Detektiv konfrontiert hat. Er hat seine Fassung verloren und hat ihn geschossen.
Hm.
Und das halt wirklich so entbrannt ist, dass sie aus Kurzschluss heraus dann wirklich nach der Waffe gegriffen hat und hat halt einfach die Gunst genutzt in dem Moment. Glaube ich. Also ich kann mir das vorstellen. Ich glaube das auch. Das klingt für mich, klingt es plausibel. Aber wir waren ja auch nicht dabei.
Ja. Also man hört sie ja in der Dokumentation reden.
Okay.
Und sie klingt auch sehr, sag ich mal, schlau und auch durchdacht. Und sie sieht auch so aus, als hätte sie was auf dem Kasten. Und ich glaube auch, dass wenn sie die Tat geplant hätte, wie sie es auch, wie sie auch schon erwähnt hat, hätte sie das nicht in der Wohnung gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Sondern dann hätte sie es halt wirklich bei einem Jagdausflug gemacht und ihn dann als vermisst gemeldet und dass er da irgendwo verschwunden ist.
Oder
als
Unfall oder irgendwie.
Irgend sowas, aber halt nicht so.
Ja, es wäre auf jeden Fall viel, viel plausibler, definitiv. Ja, also auch wenn die jetzt verurteilt ist, das befriedigt mich persönlich tatsächlich nicht so richtig.
Warum nicht?
Also 19 Jahre, so das Höchstmaß, finde ich einfach so aus meiner Perspektive tatsächlich gar nicht so gerechtfertigt. Also wenn die jetzt so 14 Jahre oder sowas gekriegt hätte.
Okay, also findest du es zu hoch?
Oder 10, ja. Hm. Oder 10 meinetwegen, dann hätte ich gesagt, okay, gehe ich mit. Aber auf der anderen Seite ist es, ja gut, auf der anderen Seite, sie hat halt einen Menschen getötet, ne? Also auf der anderen Seite. Ja.
Also man sieht halt auch ein Mordmerkmal als erwiesen, ne? Von 3 am Anfang.
Ja.
Also es zählt auch nicht als Totschlag.
Also wenn alle 3 erwiesen gewesen wären, dann wäre es safe definitiv richtig gewesen, da die Höchststrafe anzusetzen.
Also dann hätte sie auch 30 Jahre bekommen.
Ja, das wäre definitiv richtig gewesen. Allerdings verstehe ich jetzt auch die Relation nicht. Also 3 sind 30 Jahre, aber einer ist fast 20.
Ja, ich verstehe diese Relation in Mexiko halt auch nicht so richtig. Und dieses Geschworenenprogramm ist halt auch ein bisschen anders als in den USA.
Ja.
Du weißt halt auch von den Geschworenen, weißt du gar nichts. Außer den Beruf, also was die beruflich machen und wie die heißen.
Ah ja.
Und in den USA weißt du halt mehr über die Geschworenen.
Ja.
Und da kannst du auch ein bisschen über die recherchieren, so, was die, was die so Wert legen und alles. Und in Mexiko halt gar nicht. Und wie schon erwähnt, bei so einem großen Fall mit sehr viel öffentlichem Interesse werden die halt alle vorher gebrieft und kriegen halt vorher Informationen, damit die sich von den Medien nicht so sehr beeinflussen lassen.
Ja.
Und dann entscheiden die halt wirklich nur mit einem Ja oder einem Zettel schuldig oder nicht schuldig und halt noch die Fragen so, welches Mordmerkmal es ergeben oder was auch immer der Richter die fragt.
Ja. Hm. Ja, kann schon Vorteile haben, dass die vorher gebrieft werden, damit die von der Presse gar nicht so viel mitkriegen. Weil in Amerika ist es ja doch schon häufig so, dass dann, wenn die Presse was tituliert, was vielleicht gar nicht so ist, nur damit sie ihre Schlagzeilen haben und die Geschworenen eben halt darauf gehört haben, dann kann der vermeintliche Täter noch so unschuldig sein, die Geschworenen haben dann halt einfach ihre Meinung. Insofern finde ich das mit dem Feuerbriefen gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, also einfach aus der Relation heraus finde ich 19 Jahre zu viel. Also so zwischen 10 und 14 Jahre, dafür, dass sie ja vorher schon 4 Jahre im Gefängnis saß, in U-Haft, finde ich das völlig, würde ich das mehr gerechtfertigt finden als solches. Aber es bleibt halt dabei, sie hat jemanden getötet. Das ist halt einfach, es ist eine Straftat und dieserjenige hat halt keine Chance mehr, sein Leben nach einer Haft vorzuführen, was sie ja theoretisch hat.
Ja.
Insofern, ja.
Also die 4 Jahre in U-Haft, die werden natürlich abgezogen, ne?
Ja.
Sie hat ja nach dem Prozess dann der war ja 4 Jahre später, hat sie dann halt noch 15 Jahre.
Ja.
Und das heißt, das war 2012 und das heißt, sie kommt 2027. Was?
Wenn es 2012 war und dann nochmal 15 Jahre?
Nee, 2012 hat sie den Mord begangen.
Ach so.
Plus 19 Jahre.
Ach so, ja. Und
2031
ja.
dann raus. Also in 10 Jahren.
Naja gut, wie alt ist denn das Kind, ne?
Ja.
Das ist ja dann auch schon...
Also das Kind sieht sie halt nicht aufwachsen. Sie hat zwar Urlaub, 5-mal im Jahr darf die raus.
Ja.
Also über die Feiertage und je nachdem, wie lang die Feiertage sind, darf sie dann halt immer so 5 bis 6 Tage
okay.
am Stück woanders verbringen. Das ist dort halt so.
Okay.
Und ihre Tochter darf sie aber nicht sehen. Also der wurde ja komplett das Sorgerecht entzogen und sie hat da gar kein Recht drauf, außer ihre Tochter möchte das irgendwann mal von sich aus, dass sie ihre Mutter sehen will.
Ja.
Dann kann ein Treffen zustande kommen, aber halt auch noch nicht, wenn sie so jung ist.
Ah ja, okay, also erst wenn die Tochter quasi selber erwachsen ist, kann sie selber entscheiden.
Ja, ich weiß nicht, ab welchem Alter genau das in Brasilien gilt. Aber halt so, solange die noch minderjährig ist oder noch gar kein Recht hat, solange komplett das... Die Menschen, die quasi. Das Sorgerecht haben, darüber entscheiden, so lange halt nicht.
Ja, naja, gut, die werden das natürlich auch logischerweise nicht zulassen. Würde ich jetzt auch nicht zulassen wollen. Na, aber ja, okay. Ja, ich weiß nicht. Es ist ein schwieriger Fall auf jeden Fall. Also ich möchte grundlegend generell nicht in der Haut eines Richters stecken, weil ich glaube, auf der einen Seite hätte ich dann wieder Mitleid mit den Tätern, es sei denn, ich kann sie nicht leiden. Es kommt halt auch so ein bisschen auf die Vorgeschichte dann drauf an. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt, ja, die höchste Strafe, die es geht, du hast Scheiße gebaut.
Ja.
Also ich könnte mich einfach nicht entscheiden und deswegen, ich bin froh, dass ich kein Richter bin, dass ich darüber nicht urteilen muss.
Ja, das stimmt.
Also aus der Perspektive heraus. Lassen wir es einfach so, die Dame hat 19 Jahre gekriegt, sie hat ein Menschenleben auf dem Gewissen. Dann soll das so sein, wie es jetzt ist. Immerhin hat sie danach noch die Chance, irgendwas besser zu machen.
Ja. Das schon.
Auch wenn ihr sogenanntes, von der Presse tituliertes Prinzessinnenleben natürlich jetzt durch ist. Ne? Also da kommt sie ja nie wieder hin.
Ja.
So. Aber jetzt mal anders betrachtet, wie ist denn das eigentlich dann so mit ihren ganzen Sachen? Ich meine, er hat ihr ja auch mit Sicherheit unendlich viel Schmuck und alles geschenkt, was ja ihr Eigentum ist. Da würde mich mal interessieren, was dann mit den Sachen passiert. Ob die Familie das verwalten kann und kann sagen, ja, das hat er ihr geschenkt, aber nee, kriegt sie nicht mehr.
Nee, also alles, was ihr Eigentum ist, darf sie natürlich selbst behalten.
Ja gut, damit, wenn sie das verkaufen würde, hätte sie ja dann wenigstens ein gewisses Startkapital.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel er gekauft oder geschenkt hat.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es relativ viel war, besonders in der Anfangszeit. Also wenn die letzte Eskorte schon 4.000 Real bekommen hat, das ist schon...
Ja, Taschengeld im Monat, ne?
Ja, ja.
Das ist schon angenehm.
Also ich hätte auch gerne 4.000 Taschengeld im Monat.
Ja.
So einfach so, müssen wir mal zu unserem Chef gehen und müssen sagen, hey, wie sieht's denn aus? So neben unserem Gehalt hätten wir gerne noch Taschengeld. Das wäre auch gut. Ja, aber unsere Zuhörer können uns ja gerne ihre Meinung dazu sagen, wie sie den Fall finden und ob sie das Urteil gerechtfertigt finden oder nicht. Und wie Ihnen der Fall gefallen hat, natürlich, ganz klar.
Ja, wir freuen uns immer über Feedback.
Ja. Give me feedback, please.
Ich sollte... Gerne auf Instagram.
Ja, genau.
Möchtest du nochmal den Instagram-Namen sagen?
Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Ganz einfach. Alles zusammengeschrieben, alles kleingeschrieben. Bei Instagram wird, glaube ich, auch generell gar nichts groß geschrieben. Außer ab und zu mal die Texte unter den Bildern, oder? Aber Namen werden doch bei Instagram nicht groß geschrieben. Bin ich zu blöd?
Du stellst hier Fragen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Okay, gut. Vielleicht können also unsere Zuhörer auch das beantworten. Genau, ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, auf spiegelverkehrt@gmail.com uns zu schreiben, eine E-Mail oder eine Sprachnachricht, gerne. Die können wir dann einfach reinschnibbeln und können dann eure Meinungen hier bei uns quasi abspielen. Auch das würde ich echt cool finden. Also wir hatten ja das letzte Mal schon mit dem Paranormalen. Haben wir schon gesagt, so eigene Erfahrungsberichte
ja.
bitte aufnehmen, aufsprechen und wir blenden das dann ein.
Aber so mit so Feedback und sowas, so ein gesprochenes Feedback, würde ich auch echt toll finden.
Oder? Ja. Ja, man könnte ja irgendwann mal so eine Zuhörerfolge machen.
Ja, das wäre cool, auf jeden Fall. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir haben jetzt hier schon fast eine Stunde.
Wir sind heute gut.
Ja. Ja, aber in dem Sinne würde ich dann auch sagen, es ist jetzt schon spät, also wir haben es jetzt schon nachts um eins.
Ja, eigentlich wäre die perfekte Zeit für eine paranormale Folge gewesen.
Oh ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir machen das immer schön abwechselnd und deswegen werden wir das vielleicht das nächste Mal schaffen, zur Geisterstunde eine paranormale Folge aufzunehmen. Wobei ich dir dann, glaube ich, unsere Couch anbiete zum Übernachten, weil ich glaube, nachts um drei nach einer paranormalen Folge möchte ich nicht mehr draußen
laufen. Ja, ich glaube, dann möchte ich auch nicht mehr nach Hause laufen, im Dunkeln alleine.
Ich glaube, das wäre dann echt super creepy. Aber in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt auf jeden Fall erstmal von euch. Freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Freue mich auf eure Resonanzen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.